At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft, ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
Die Dichter haben sich auf mysteriöse Weise zum Thema Käse ausgeschwiegen, heißt es in Civilization. Umso wichtiger, dass wir heute nicht schweigen und dass Civilization 7 kein Käse wird. Ja, für diese Einleitung habe ich genau 10 Sekunden gebraucht. Vielen Dank. Ich finde sie auch ganz fantastisch. Wir wagen heute mal ein ganz besonderes Experiment, um Civilization 7 auch ein gutes Vorbild zu sein, denn auch das sollte und wird die ein oder andere Innovation bieten. Ich habe mir heute ganze 7 Ehrengäste zur Feier des ersten Gameplays von Civ 7 eingeladen und natürlich auch, um inoffiziell auszufechten, wer der größte Experte ist, ganz klar. Wir werden einfach mal Folgendes machen, weil ich noch nie 7 Gäste vorstellen musste. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich stelle euch der Reihe nach vor. Ich wusste auch nicht genau, wie wir sitzen, deswegen wird es jetzt völlig chaotisch. Wir probieren das einfach mal aus. Ich stelle euch der Reihe nach vor und wie in so einer Gameshow habe ich mir das vorgestellt, werdet ihr, wenn ihr euren Namen hört, aussprechen, was eurer Meinung nach das objektiv beste Civilization ist, damit wir direkt eine schwierige Grundlage schaffen.
Oh, kein Problem.
Ja, gar kein Problem. So, dann fangen wir doch direkt mal an mit einem der EBTV-Regenten und auch dem Titelverteidiger für die Pen-and-Paper-Charaktere mit den meisten Dad-Jokes, Nils Bohmhoff. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Damit habe ich nicht gerechnet. ich sage jetzt einfach keine objektive Meinung, sondern eine emotionale, wenn es okay ist. Mhm. Für mich ist natürlich Civ 1 der Einstieg gewesen und der ist natürlich verbunden mit so einer ganz emotionalen Geschichte, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Und deswegen wird für mich der erste Teil immer unerreicht sein, weil er die Tür geöffnet hat, weil er das etabliert hat. Und alles, was danach kommt, steht auf den Schultern des ersten Teils. Und jeder macht was anders und besser, aber der erste wird immer mein Lieblingsteil sein.
Ja. Herrlich. Jetzt können alle anderen natürlich nur noch was Falsches sagen, nur dass sie schon mal darauf vorbereitet sein. Ich stelle unseren nächsten Ehrengast vor, nämlich den Besitzer aller Dragon Balls, wie ich höre, und passend zum Einstieg großer Fan von mittelaltem Gouda, Seb von Peetsmeet. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ja, ich liebe Gouda. Woher weißt du das denn?
Tja.
Okay, hier wurde heute Morgen noch in der Küche Nachforschung betrieben anscheinend. Ja, für mich... schwierig zu sagen, welches Civ das Beste ist, weil Civ an sich halt eine ganz eigene Stellung hat. Civ 6 finde ich so, wie es halt geworden ist, gerade mit unseren Multiplayer-Runden, damit verbinde ich am meisten, weil ich es da am kompetitivsten gespielt habe, was halt die meisten Emotionen hervorruft. Wenn ich es dann nur im Singleplayer spiele, dann dudelt man so vor sich hin. Deshalb für mich Civ 6 eins der Besten, auch wenn es leider im Multiplayer da gerne mal Probleme gibt mit der Synchronität, aber das können sie ja besser machen. In Civ 7 haben wir große Hoffnung drauf.
Spannend, okay. Ich mache weiter mit, und du hast schon ganz große Angst, wie ich dir vorstelle.
Bei mir war es der Gouda, was kann jetzt kommen?
Hoffentlich nichts Aktuelles.
Nein, wir können gerne gleich noch auf aktuelle Ereignisse eingehen.
Was könnte da wohl kommen?
Oh, Fußpilz, oder? Was?
Ich will ja nichts sagen, aber mir hat eventuell vor dem Talk jemand zur Begrüßung einen versehentlichen Kinnhaken gegeben. Ich werde nicht sagen, wer es war. Ich werde auch niemanden im Speziellen angucken. Und wir schweigen das einfach tot an der Stelle. Trotzdem, völlig ohne Zusammenhang, stelle ich jetzt mal den nächsten Gast vor. Er ist der Mann mit den besten Hemden, mit den gemütlichsten Strategie-Let's Plays und man kann sich absolut niemals sicher sein, wann er etwas sarkastisch meint. Herzlich willkommen, Writing Bull.
Ja, ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass ich ab jetzt dank deiner tollen und sehr diskreten Einladung den Spitznamen eines Frauenschlägers habe. Lieben Dank dafür. Also um auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich mein Lieblings-Civilization ein doppeltes, mein Civilization 4, weil ich da angefangen habe zu modden und jahrelang gemoddet habe. Und dann natürlich immer das Letzte. Weil das letzte Civ ist immer das, dass man spielt und dann liebt. Also jetzt Civ 6. Stellst du mir die Frage dann vielleicht nicht mehr, also bis zum 10. Februar 2025 ist meine Antwort Civ 6. Aha. Dann release Civilization 7 an, ab dann heißt es mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wegen der Qualität des gezeigten, Civ 7 wird mein Lieblings-Civ sein.
Okay, klingt ein bisschen sarkastisch, aber trotzdem schön, dass du hier
bist. Oder opportunistisch.
Auch sehr optimistisch, das stimmt. So kenne ich dich gar nicht. Finde ich schön. Du hast gute Laune, das freut mich.
Ja. Ja. Und du immer noch, stelle ich fest. Das freut mich.
Ich habe immer noch gute Laune. Wir sind immer noch Freunde. Es ist alles wundervoll. Weil ich sage ja auch nicht, wer es war. Ne? Es kann jeder in der Runde
sein. Es hätte jeder sein können.
Ja, zum Beispiel du. Zum Beispiel machen wir doch mit dir mal weiter an der Stelle. Oh. Ich habe ihn mittlerweile schon so oft vorgestellt. Und trotzdem gehen mir nie die Fun Facts über ihn aus. Es ist Maurice.
Das war jetzt aber kein Fun Fact.
Ist richtig.
Das ist ja die verlogenste Einleitung aller Zeiten.
Ich habe
gesagt,
das
Einzige hier, was noch ehrloser ist als Writing Bull in Civilization.
Aber darfst du überhaupt Ehre sagen? Ist
jetzt
das heute wieder okay?
Jetzt weiß darf ich wieder.
Ja, wenn du möchtest, Maurice, können wir ja alle ein Fun Fact über dich. Oh, einmal so die Runde runter.
Oh mein Gott.
Verräterisch, ich fange mal an.
Ich weiß nicht.
Auch hinterlistig.
Okay, jeder ein Wort, du bitte.
Das ist auch kein Fun Fact, das stimmt ja.
Sag ein Fun-Fact-Wort, das du mit Maurice verbindest, damit wir einen gemeinsamen großen Fun-Fact erschaffen.
Ein Wort? Ja, ein selbsternannter Ehrenmann.
Okay, Fischstäbchen, du?
Kann ich sagen, ja.
Wir haben am selben Tag Geburtstag.
Das ist wirklich mein Fun-Fact.
Ja. Tatsache.
Und zwar einen Tag vor C7 rauskommt, was sehr interessant ist diesmal, ja.
Okay, schön. Ich mache, bevor ihr euch jetzt schon wieder einen Funfact aus den Ärmeln leiern müsst, ihr seht auch, nee, das ist nichts für euch, ich merke schon. Nee. Stelle ich euch beide erstmal vor, damit wir bald, allein schon die Hälfte dieses Talks ist die Vorstellungsrunde, ich finde es fantastisch, damit wir bald wissen, wer alles hier ist. Und zwar darf ich an dieser Stelle euch noch präsentieren den Mann, der im Wörterbuch abgebildet ist, wenn man nach vollendeter Gentleman und Geschichtsexperte mit tollem Globus im Hintergrund sucht. Es ist Steinwein.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Dein liebstes Civ kenne ich schon, aber du kannst es nochmal sagen.
Oh Gott, das setzt mir jetzt ein bisschen unter Druck, weil ich das völlig vergessen habe und gerne immer was anderes erzähle, was gerade so passt.
Ich zeig's dir unauffällig mit der Hand.
Nee, das stimmt nicht. Mein liebstes Civ ist Civ 2.
Wirklich?
Civ 2, weil Civ 2 die Perfektionierung von Civ 1 ist und ich das damals super lang gespielt habe. Civ 1 habe ich nur kurz angespielt und dann kam schon Civ 2, Einstieg in die 4X-Welt. Außerdem waren diese Beratervideos unfassbar lustig. Kann man sich heute noch auf YouTube angucken. Hat Meme-Potenzial. Richtig cool.
Jetzt habe ich natürlich komplett. Ich habe natürlich zwei gezeigt für alle, die nicht geguckt haben. Es war natürlich komplett, was ich gezeigt habe.
Darf ich mal kurz darauf hinweisen, wie du ihn erst als vollendeten Gentleman vorstellst und als nächste. Nee, was ich damals gesagt habe, stimmt nicht, weil ich erzähle da immer was anderes. Ich denke mir alles aus, während ich es erzähle. Ich habe noch nie in meinem Leben die Wahrheit gesagt.
Und dann kommt man zum Ruf des Gentlemans.
Ja, richtig. Durch Lügnerei.
Warum haben wir diese Runde zusammengetrommelt?
Das weiß ich doch auch nicht. Wobei, ich kann gleich sagen, warum wir das gemacht haben. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind nämlich erstmal bei einem weiteren Gast. Mein Gott, dauert das lange, aber es ist auch herrlich. Ich darf vorstellen, den Mann, der wirklich alles hat, was man als guter Strategieexperte braucht. Und zwar tolle Hüte und ein abgeschlossenes Biologiestudium. Herzlich willkommen, Mörb.
Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Direkt auf die Frage zu kommen, was ist mein liebstes Civ? Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich erinnere mich, dass ich mit 4 angefangen habe. Also eigentlich müsste es 4 sein. Das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr ans Gameplay. Ich erinnere mich aber an sehr, sehr epische Runden an 5. Und deswegen sage ich die 5.
5, sehr schön. Das war ja auch das, was ich gezeigt habe. Jetzt hat es wenigstens irgendjemand gesagt. So, ich habe außerdem noch ein Zitat rausgesucht. Es ist nicht aus Civ, zumindest nicht soweit ich weiß. Weiß man ja nie so genau. Es hat viele Zitate. Aber ich habe noch ein Zitat rausgesucht und war mir bis zur letzten Sekunde nicht sicher, ob ich mich traue, es vorzulesen, um den folgenden nächsten Gast vorzustellen. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Weil wir sind ja hier, es kann ja niemand mehr weg. Er kann nicht reden, er kann nicht lesen, er ist Legastheniker. Und jetzt kommt das Beste, er ist unser Präsident. Herzlich willkommen, Micha.
Dankeschön, schön hier zu sein. Woher weißt du das alles über mich?
Ja, mein Gott, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Auch wenn du immer sagst, du weißt nichts über mich.
Ja, nichts. Du bist fremd für mich. Das beste Civilization, um hier mal gleich die kontroversen Thesen auf den Tisch zu schmeißen, ist Alpha Centauri.
Oh ja.
Damals, also das Sci-Fi-Ziff, um ja hier auch die Bühne ein bisschen zu eröffnen. Reihen aus der Nils-Schule der emotionalen Bindung, würde ich auch sagen, Civilization 2, weil das war das, mit dem ich angefangen habe. Aber Alpha Centauri hatte so viele tolle Features, die ich einfach mal wiedersehen wollen würde in einem Civilization, wie es jetzt halt auch in der normalen Menschheitsgeschichte spielt. Der Weltkongress, mit dem man viel mehr machen konnte. Es gab irgendwie die Diplomatie, fand ich damals viel besser. Ein Einheitenbaukasten. Es gab dieses 3D-Gelände, was aussah wie... Also ich will jetzt nicht, wir sind ja jugendfrei hier, ne? Aber es sah nicht schön aus. Aber es war dreidimensional mit Auswirkungen und solchen Sachen. Also da verbinde ich so vieles mit. Und es hatte noch Weltwunder-Videos damals.
Ah, ich dachte, du hast gerade gezögert, es zu sagen, weil du es vielleicht mit Homeworld vergleichen wolltest oder so. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine
Geschichte. Das ist das Homeworld der Rundenstrategie.
Ja, jetzt haben wir es doch. Ich kann auch gleich bestimmt noch mal Anno erwähnen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich noch eine Idee für Anno zu erwähnen. Aber da kommen wir noch zu. Du bist tatsächlich der Grund, um das noch abzuschließen, warum wir zusammensitzen. Weil du hast gesagt, mein Gott, so eine große Gelegenheit. Wir werden das erste Gameplay sehen von Civ 7. Ja. Und da müssen wir uns mit 7 Experten zusammenfinden und dir, Geraldine.
Ja, ich bin ein einfacher Mensch.
Charmant wie immer.
Der in einfachen Mustern denkt. Ich sehe eine 7 mit Maurice zusammen, weil das war unsere gemeinsame Idee.
Jetzt sagst du es gerade noch. Ich wollte nämlich gerade diese Darstellung anfechten und sagen, es war allein meine Idee.
Ja, weil du immer davon ausgehst, dass ich allen den Ruhm an mich reißen möchte. Muss ich aber gar nicht, weil man weiß ja noch gar nicht, ob das gut läuft am Ende hier.
Das deswegen sage ich, natürlich.
Das war unsere gemeinsame
Idee. Aber ich wette auf unseren Erfolg. Und wette, es wird gut laufen und behaupte damit, es war komplett meine Idee.
Okay, das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Trotzdem war es meine Idee.
So, ich kann das
weil aber ich habe nämlich gesagt, hey, die Zahl 7, da können wir doch einfach 7 Leute nehmen. Also
das
ist ja einfach.
Ach so,
und jetzt verstehe ich
hier. Deswegen kommen nachher für Anno 117 Leute zu uns auf die Bühne.
Geil. Richtig, ja.
Und dann diskutieren wir da weiter.
Jetzt verstehe ich das erst mit der 7.
Ja.
Habe ich vorher überhaupt nicht.
Wirklich?
Ist mir gar nicht. Doch.
Bei diesem Anno 117 Talk werden wir uns dann wünschen, dass sie doch Anno 9 gemacht hätten. Ne? Das wäre einfacher gewesen.
Ja.
Ja, ja. Na gut, so, fangen wir doch jetzt mal richtig an. So, wir sind schon eine halbe Stunde drin, aber jetzt fangen wir doch mal richtig an. Ich habe es erwähnt, es gab erstes Gameplay zu sehen, und zwar im Rahmen von der ONL, beziehungsweise im Anschluss, gab es den Gameplay Reveal. Und man kann es teilweise heute hier auf der Gamescom auch schon anspielen. Und es gab noch einen Termin. Soweit ich weiß, warst unter anderem du da, Maurice, und du, Steinwallen. Ihr wart schon vorab bei den Entwicklern und habt euch das angeschaut. Ich weiß von dir, Merb, du hast es schon auf der Gamescom heute gespielt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr den Reveal gesehen, schon was gespielt? Was? Ihr nickt.
Schon gesehen, noch nicht gespielt, machen wir im Anschluss. Aber Maurice, dein Video heute Morgen noch gesehen und einige Infos von gestern Abend natürlich mitgenommen.
Und ihr könnt ja mal, ja, jetzt fangen wir nämlich an, rauszufinden, wie schwierig das mit 7 Leuten ist.
Ich habe direkt eine Frage.
Ja, bitte.
Ich habe direkt eine Frage an die beiden, die schon spielen durften. Ganz geblickt habe ich die Siegbedingungen noch nicht, beziehungsweise bei Maurice im Video kam es vor, dass man über die ganze Zeit innerhalb der Epoche sowas wie das goldene Zeitalter verschiedene Sachen freischalten konnte, je nachdem, wie gut man ist. Sammelt man darüber fürs Endgame schon Punkte oder ist das eigentlich noch irrelevant für den Sieg?
Für den Sieg ist es egal. Du sammelst dadurch in jeder Epoche, gibt's auf jedem von diesen 4 Pfaden gibt's ein Ziel, wie Städte besitzen für Eroberung oder zählen dann Eroberte doppelt. Und du kannst auch auf mehreren machen und du schaltest etappenweise da Punkte frei, die dir dann Boni für die nächste Zeit bringen.
Ja.
Und das gibt's für jede Epoche. Und wenn du in der letzten Epoche bist, und das muss witzigerweise nicht die moderne sein, du kannst auch sagen, ich spiele in dieser Runde nur die Antike, dann ist einen dieser Ziele zu erreichen der Sieg, so wie ich das verstanden habe.
Okay.
Und der Standard ist schon noch immer noch, dass Wissenschaft am Ende bedeutet Rakete ins All in der Moderne. Aber wie ich es verstanden habe, ist es, und das haben sie aber nicht explizit gesagt, das war nur meine Schlussfolgerung, dass du auch sagen kannst, wir spielen nur die Antike, da ist die Militärgeschichte 12 Städte besitzen.
Ja.
Das heißt, da gewinnst du dann den Militärsieg in der Antike, wenn du 12 Städte hast, weil das Endding von dieser Epoche ist. Aber das ist noch ein bisschen meine Spekulation. Hast du es auch so verstanden?
Ja, jedes Zeitalter hat quasi für jeden der vier Bereiche ein eigenes Endziel, so jeweils. Und die sind auch angepasst an die Zeitalter. Und insofern wird es auch für dieses letzte, die moderne, vier Ziele geben. Mhm. Wie die genau aussehen, wissen wir noch nicht. Aber diese Ziele sind dann quasi der eigentliche Sieg. Ja. Und insofern gibt es vier Siegmöglichkeiten: Wissenschaft, Kultur, Militär und Ökonomie, Wirtschaft.
Aber was dir schon helfen dürfte, ist, du kriegst ja dann immer Vorteile für dieses Ding. Also du sammelst zwar nicht schon exakt Militärsiegpunkte in der Antike, aber du kriegst dann Militärboni, die dir helfen dürften, weiter Militärsieg anzustreben.
Die Bonis kriegst du aber nicht, sobald du es erreicht hast. Wenn ich jetzt Militär erreicht habe, kriege ich direkt plus 3 Angriff auf alle Einheiten oder sowas?
Nee, nächste Zeit dann.
Nur im nächsten Zeitalter, okay. Okay, interesting.
Cool. Damit sind wir ja direkt schon mittendrin. Ich hätte auch schon gefragt, was haben wir überhaupt gesehen? Wobei, es gab ja noch mehr. Ihr konntet ja tatsächlich relativ viel euch schon anschauen. Zumindest, ich meine, ich spreche relativ viel im Sinne von, ich mache halt auch 20 Minuten Videos über 5 Minuten Anno-Trailer, in dem kein Gameplay zu sehen ist. Relativ viel in dem Maße. Also es gibt viel, über das man schon sprechen kann.
Ja.
Was habt ihr denn noch gesehen, was vielleicht auch in dem Reveal noch nicht dabei war oder was konntet ihr da schon austesten?
Der Reveal hat es ganz gut abgedeckt, muss man sagen. Man konnte im Grunde die ganze Antike spielen. Und leider hat es aufgehört, bevor dem eigentlich relevantesten Punkt, nämlich diesem Zeitalterwechsel, und dann dein neues Volk wählen und deine Städte ja auch so semi-neu bauen. Und wie das genau sich spielt, das haben wir uns erzählen lassen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und in dieser Antike, da hat jeder, glaube ich, ein bisschen was anderes gesehen. Es war ein Kollege von PC Games dabei, der hat zum Beispiel... Massiv ist er auf die Beliebtheitsmechanik gegangen, die ich relativ lahm fand und nicht so ausführlich gemacht habe. Aber es war so 3 Stunden Gameplay, was für Civ wenig ist, für diese Art von Termin tatsächlich relativ viel. Weil man ist auch schon um die Welt gereist für eine halbe Stunde irgendwas spielen. Ne? Also das gibt's auch.
Ja. Kleine Frage vielleicht schon doch nochmal. Man kann ja seinen eigenen Charakter leveln. Wodurch levelt der? Ist es irgendwie was man erreichen muss? Hat er Ziele, baue 3 Städte und dann kriegst du ein Level? Oder wodurch bekommt man diese Levelpunkte für die einzelnen Helden quasi oder deine Anführer?
Ich gebe zu, ich hab's vergessen. Weißt du es noch?
Ja, das ist nicht so klar kommuniziert worden. Meines Wissens auch durch die Meilensteine auf dem Weg zu dem jeweiligen Bereich. Aber...
Nach dem Zeitalter dann auch erst leveln und nicht währenddessen.
Das geht sogar währenddessen.
Währenddessen. Es ist auch so, im Zeitalter gibt es ja dieses Ziel und da gibt es Zwischenziele, sogenannte Meilensteine. Und es wird nicht jeder Spieler dieses goldene Zeitalter erreichen.
Ja, klar.
Das heißt, du kannst schon auf dem Weg dorthin ein paar Boni sammeln und ich glaube auch diese Anführer-Upgrades. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht.
Okay.
Was ich richtig gut finde, Seb, ist, dass du das einfach den Termin schon mal nutzt hier, unseren Slot, um schon mal möglichst viel rauszuziehen.
Man muss ja alles rausziehen, was geht.
Aber jetzt kann ich mal vielleicht in die Runde fragen, wie seht ihr denn den absoluten Hardcore-Knackpunkt in diesem Spiel, nämlich diese Kulturwechsel? Ich habe auch ein Video veröffentlicht, meine Community ist total polarisiert. Die Hälfte findet es katastrophal. Die sind richtig wütend, die schreiben riesige Aufsätze. Wie scheiße sie das finden, Entschuldigung. Und der andere Teil, der ist richtig froh, dass jetzt mal eine ganz andere Richtung geht. Also wie seht ihr das?
Komm, Nils.
Ja, auf der einen Seite will man ja was Neues und auf der anderen Seite ist man Traditionalist und jede große Veränderung steht auf dem Prüfstand und man ist dann im Zweifel auch mal sauer. Meinst du jetzt, nochmal ganz kurz, um sicher zu gehen, dass wir das Richtige meinen, dass du quasi am Ende, also du fängst zum Beispiel mit Ägypten an und dann ist ja die Idee, dass du auf den vermeintlichen Ruinen, weil ja am Ende jedes Zyklus eine Katastrophe droht, alles zu vernichten, dass du dann auf den Ruinen sozusagen eine neue Kultur draufdeckelst und man sich dann verabschiedet von diesem linearen Konzept zu sagen, ich fange jetzt mit Rom an und ich bis zum Ende aller Tage bin ich jetzt mit Rom.
Genau.
Und wenn Rom fällt, falle ich auch.
Das meine ich.
Das meintest du, ne? Und genau, das konnte ich jetzt bei meiner Anspielsession leider nicht testen, ich war genauso, weil für mich ist es so gewesen, das hat sich erst durch euch geändert. Ich habe Civilization immer alleine gegen den Computer gespielt und für mich war so die Reise dahinter, die Geschichte, die ich geschrieben habe, das Entscheidende und ich hatte nie so wirklich den Ehrgeiz, mich hinter diese ganzen Mechaniken zu klemmen und alles verstehen zu wollen Das fing erst damit an, dass ich euch dann besiegen musste, weil
das war aus der Not,
weil ihr so tryhard seid. Und deswegen ist für mich schon immer sehr wichtig gewesen, dieses Rollenspiel auch für mich selber. Und das wird dadurch ein bisschen, finde ich, in den Hintergrund gerückt, weil man sich dann neu erfinden muss und neu aufstellen muss. Und deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, das zu akzeptieren. Aber ich denke mir halt auch, es ist ein neuer Teil. Die wollen neue Dinge machen. Sonst kann ich auch einfach Civ 6 weiterspielen.
Richtig.
Deswegen bin ich jetzt grundsätzlich mal offen. Aber das ist auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, ob das funktionieren wird.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Entschuldigung, du wolltest was anderes sagen. Ja. Stell dir jetzt aber eine andere Frage.
Ich wollte dir eigentlich nur zustimmen vorab schon.
Sehr schön, dankeschön.
Gerne.
Es ist ein sehr guter Punkt, was du sagst, Nils, dass man braucht ja einen neuen Teil. Es sollen ja Dinge anders sein. Das ist wirklich die große Frage. Wofür braucht es für euch aktuell ein neues Civ überhaupt? Weil man hat ja nicht, wie in Anno, ein neues Setting plötzlich, sondern man braucht irgendwie ein neues Verkaufsargument. Und nun ist die Grafik auch nicht unbedingt der wichtigste Punkt, der sich jetzt ständig erneuern muss bei Civ. Das heißt, was braucht man denn in einem neuen Civ?
Also, als wir hier eingeladen worden sind, wussten wir noch nicht, wie spektakulär revolutionär das neue Civilization wird. Der letzte Schritt von 5 zu 6, das war nur ein ganz kleiner, das war ein evolutionärer. Jetzt kommt das extreme Gegenteil. Es gibt jetzt einen so großen Sprung zwischen diesen beiden Teilen, wie wir noch niemals zuvor erlebt haben. Insofern haben wir auch hier in unserer Runde ein Level-Up bekommen, weil das jetzt super wichtig ist, hier die Köpfe zusammenzustecken. Das neue Ära-System, drei große Epochen, die es gibt. Nicht nur viele kleine Epochen mit kleinen Auswirkungen, sondern drei große Epochen. Antike, Erkundung und später die Moderne. Wir wechseln die Zivilisationen, wir können uns welche auswählen. Unser Herrscher, unser Anführer bleibt unsterblich oder unsere Anführerin kann damit immer wieder neuen Zivilisationen halt kombiniert werden. Es gibt keine Handwerker mehr, Modernisierungen werden halbautomatisch gebaut. Viel wurde intelligent geklaut, sowohl von Humankind als auch von Age of Wonders. Bestimmte Spielmechaniken, die Entwickler bei der Konkurrenz gesehen haben, sehen in den Punkten jetzt drin, aber für meinen Eindruck auf einem höheren Level. Also ich habe das Gefühl, die haben bei der Konkurrenz hingeschaut, haben gesagt, ja, die haben ein paar smartere Lösungen als wir gefunden, aber wir können die noch smarter klauen und haben die dann nochmal angepasst. Also es ist wirklich ein riesiger Schritt voran, bemerkenswerter Schritt. Und die große Frage wird vor allem sein, bei der Kommunikation zwischen den Entwicklern und den Fans, bekommen die das hin, dass die Fans von dem Fremden erstmal wegkommen? Weil man hört erstmal, ja, wie soll das sein mit den wechselnden Zivilisationen? Haben wir dann Immersion? Können wir also dann und wirklich eintauchen in die Spielwelt? Oder wird das Ganze beliebig? Und die Entwickler haben noch ein paar, da werden wir sicher im Detail drüber reden, ein paar richtig intelligente Lösungen gefunden, dass man sowohl wechseln kann und trotzdem Immersion hat. Und das ist für mich der Hauptpunkt, um auf deine Frage zurückzukommen, warum wir ein neues Civ brauchen, damit wir angenehm geschockt werden, herausgefordert werden, was Neues, Cooles entdecken können.
Ja.
Ich glaube, du musst ja auch neue Zielgruppen erreichen und die erreichst du halt nicht mit so einem hochkomplexen Spiel, wie Civ 6 halt geworden ist. Man muss halt schon Writing Bull sein, um da halt krass zu sein. Also wir haben es nie verstanden, wie er es macht. Er zaubert am Ende immer eine Riesenarmee, eine Unit, die alles von einem platt macht, obwohl man sich selber als der Beste fühlt. Und so deep muss man halt in diesem Spiel drin sein, um so viele Mechaniken wie jetzt Religion und einzelne kleinen Sachen zu verstehen. Und da ist der Einstieg, glaube ich, für Externe halt sehr groß,
ja,
um mal in dieses Franchise reinzukommen. Und dafür braucht man halt solche Sachen, die sie jetzt implementiert haben. Viel vereinfachen, viel mehr Komfortfunktion, um halt wieder den Einstieg zu ermöglichen. Wahrscheinlich über DLCs wird es dann wieder übelst komplex werden, was völlig okay ist und was man sich ja auch wünscht. Man muss ja auch Erweiterungen haben können. Deshalb werden sie wahrscheinlich dann Religion oder Diplomatie nicht so als eigenen Sieg implementieren, weil sie es dann vielleicht später nachreichen. Aber finde ich gut, weil mehr Spieler, mehr Akzeptanz bietet uns ja auch eine größere Runde, Leute Platz zu machen, neue Rookies einzuladen. Wir wollen da ja auch Frischfleisch haben, deshalb ganz cool.
Sehr gut, ja, das ist wichtig, ja.
Also, ne, Maurice, du kennst das ja.
Aber, ja, das ist absolut, man muss das ja pragmatisch sehen.
Aber eine Frage, die ich noch mitgebracht habe, gerade für das neue System, wo ja viele gesagt haben, es ist bei Humankind billig abgeguckt und Mensch, das gefällt uns da schon nicht, das gefällt uns bestimmt da auch nicht, finde ich ja, zum Teil haben sie, also sie haben es abgeguckt vom System her, aber ich glaube, sie haben sich das ganz genau angeguckt, was bei Humankind dort nicht so gut funktioniert hat. Im Multiplayer, nach hinten heraus. Wobei da eine Frage von mir direkt an euch beide gerichtet ist. Haben die was dazu gesagt, dass wenn man was gepickt hat, also eine Ausrichtung, wenn ich dann Mongolen genommen habe, weil ich 3 Pferde habe und das nehmen konnte als zweite Ära, kann dann jemand anders diesen Anführer nicht mehr nehmen? Weil das war, fand ich, bei Humankind ein großes Problem. Wenn du schnell warst, hast du immer die Top-Picks bekommen, du warst immer übelst OP. Wenn du die Elefanten hast, hast du alles rasiert und du musst es nur gucken.
Ja, ich erinnere mich an deine Elefanten, Sepp. Wir alle erinnern uns an deine Elefanten. Aber ist eine sehr gute Frage, auf die ich nicht kam, dass du ja in Humankind gehen ja alle zu ihrem eigenen Zeitpunkt in die nächste Ära. Civ 7 genau. Sagt, man geht, dass die Ära endet gleichzeitig, weil alle zusammen diesen Zeitfortschritt halt machen. Das basiert darauf, immer wenn jemand zum ersten Mal so einen Siegmeilenstein erreicht, geht die Ära weiter. Das heißt, man trägt was bei.
Genau.
Ich weiß nicht, wie sie die Reihenfolge lösen, dass man dann wirklich die Mongolen wegpicken kann. Also was sie halt gesagt haben, jede Zivilisation, die du wählen kannst, ist an Bedingungen geknüpft. Das heißt, es können gar nicht alle alles wählen.
Klar,
also zum Beispiel,
außer die historisch Glaubwürdigen. Die sind immer freigeschaltet.
Ja. Genau, aber die hängen ja auch an deinem Anführer. Das heißt,
so wie ich das verstanden habe, wenn es irgendwie glaubwürdig ist, dass, keine Ahnung, Italien zum Heiligen Römischen Reich wird, dann ist das auf jeden Fall wählbar.
Genau, aber halt für den Ägypter dafür nicht.
Genau.
Also das hängt an dem, was du als Volk hast, was du als Anführer hast und was du spielerisch gemacht hast.
Genau.
Das heißt, du kannst gar nicht alles den anderen wegschnappen, weil du hast vielleicht gar nicht die gleichen Optionen wie er. Aber es ist trotzdem eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht, wie sie das, ob es dann 2 Mongolen geben kann, ob es eine zufällige Reihenfolge gibt. Vielleicht wählt man nach Punktzahl, wer im Zeitalter am besten war.
Was wäre denn eure Hoffnung, wie sie es lösen?
Ed Beach läuft ja hier noch rum auf der Gamescom. Vielleicht
also ich werde nachher auch fragen, wenn wir anspielen können, werde ich mal fragen. Bei Humankind halt so der größte Knackpunkt gewesen, dass man halt sich zu einfach Vorteile verschaffen kann, indem man ein bisschen hebelt und man hat gar nicht die Möglichkeit aufzuholen. Das war so ein bisschen das Problem vom Balancing, gerade im Multiplayer-Bereich. Gegen CPU ist es meistens so ein bisschen Furz, aber gerade bei unseren Spielen wäre das schon relevant. Weil das Balancing ist natürlich dadurch halt auch ein großes Problem, weil man zu jeder Zeit wechseln kann und so viel skillen kann, dass man nicht nachher ein Spiel rausbringt, was direkt super unbalanced ist. Also Civ 6 gibt ja eine Balance-Mod, die auch schon so ein paar Sachen anpasst, aber da habe ich nie das Gefühl, dass einer, so wie bei Humankind mit den Elefanten, so OP ist, dass man es gar nicht mehr einfangen kann.
Also da wollte ich gerade mal einhaken zu dem Thema, man kann nicht mehr einholen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gesagt worden ist, aber gesehen habe ich es nicht, aber angeblich soll man ja wohl eine Menge Spaß haben können, wenn man nicht mehr einholen kann. Also es wurde in der Präsentation etwas davon gesagt, dass man dann wohl eine Menge Unfug machen kann.
Echt?
Obwohl man obwohl man eigentlich keine realistische Siegchance mehr hat. Es wurde leider nicht im Detail gesagt, was es ist. Habt ihr da vielleicht irgendwas mitbekommen?
Also was mir vielleicht einfällt über die Diplomatie, was sie gezeigt haben, kann man ja, wenn zwei sich streiten, auch so ein bisschen
reinplacken. Und da werden wir alle so viel Spaß mit
das
haben.
Leute.
Ich musste da direkt an euch alle hier denken.
Und ich dachte mir, oh nein, man kann beim Krieg sich einmischen und kann dann noch Kriegsmüdigkeit nochmal deutlich pushen, sich da nochmal Partei ergreifen. Also das wird, glaube ich, dann wirklich gar nicht mehr so einfach, gerade über Krieg die Herrschaft zu erreichen. Da wird wahrscheinlich Wissenschaft dann, vielleicht kann man auch Wissenschaft, das fände ich zum Beispiel ganz cool, Kriegsargumente mit reinzubringen, wie zum Beispiel, du konntest nie Krieg führen, weil der eine technologisch weiter ist. Du kannst nie sagen, boah, ich möchte jetzt den Kriegsmalus weniger haben, weil du bist halt technisch weiter. Also du kannst gewinnen und deshalb möchte ich dir den Krieg erklären. Du hast immer so nur dieses normale mit den Mali, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt Krieg gegen dich haben. Und dann hast du voll den fetten Nachteil. Also das wäre vielleicht noch ganz cool.
Stichwort aufholen ist eine Sache, die ich interessant finde. Es gibt ja diese 3 Zeitalter. Jedes Zeitalter hat einen eigenen Forschungsbaum. Und wenn man ins neue Zeitalter geht, dann werden alle quasi auf den Punkt Null gesetzt und alle nicht erforschten Sachen werden für die auch freigeschaltet.
Krass.
Das heißt, alle starten wieder da beim gleichen Punkt forschungstechnisch im neuen Zeitalter.
Kann ich denn dann direkt nach dem Wechsel alles bauen, also weiß ich nicht, dann die Pferde, die krassen Ritter, kann ich dann auch bauen, auch wenn ich sie vorher gar nicht erforscht hatte.
Aber sie sind ja nicht mehr die krassen Ritter, weil sie jetzt veraltetes Zeug sind.
Und ja, aber du musst ja erst was Neues erforschen. Und wenn du gerade im Krieg bist, genau um diesen Zeitpunkt herum, ist ja super kacke.
Du kannst aber, und das fand ich auch interessant, es gibt jetzt schon in der Antike, gibt es so Zukunftstechnologieforschung, dass du dir schon Forschungsboni fürs nächste Zeitalter sichern kannst. Also wer führend in Wissenschaft war, der wird schon auch wieder dann gut starten. Okay. Und du hast ja auch auf diesen Wissenschaftspfad dir dann Vorteile freigeschaltet. Also du wirst dann schon, nimmst schon deine Stellung mit, die du hattest, aber es gibt immer so ein bisschen so Halbtabula rasa. Also wir wollen das, glaube ich, dadurch ein bisschen balancing, dass diese neuen Kapitel schon immer wieder sagen, so, jetzt seid ihr wieder ein bisschen, ihr rückt wieder näher aneinander dran. Mhm. Lustig fand ich übrigens, Ed Beach hatte mir erzählt, dieses andere Leute im Krieg sanktionieren, das kann man aktuell nur einmal pro Spieler. Er hat gesagt, das war mal so, dass das unbegrenzt oft ging und er hat sich, sein Team hat ihn dann überzeugt, dass es eine dumme Idee ist, indem sie ihn zu einer Multiplayer-Partie eingeladen haben und sich alle auf ihn gestürzt haben und dann hat er gemerkt, scheiße, das ist ja komplett unbalanced. Okay, wir müssen das anders machen.
Okay, cool.
Zum Thema Zeitalterwechsel, da wollte ich nochmal auf das zurückkommen, was du gemeint hast. Da habe ich nämlich auch eine Menge Fragen, die wahrscheinlich keiner beantworten kann. Aber Micha und ich haben uns vorhin darüber unterhalten, dass ja wohl ein Zeitalter ja nicht einfach so endet, sondern dass man stürzt in eine Katastrophe. Also es könnte ja sogar wirklich komplett sein, dass man sich am Ende von so einem Zeitalter gar keinen Krieg mehr leisten kann. Mhm. Mutmaßlich jetzt halt einfach nur. Oder aber es wird alles dadurch noch viel schlimmer. Oder vielleicht ist auch ein Krieg dann eine Katastrophe und die Bevölkerung verhungert, 30-jähriger Krieg mäßig.
Nee, die Mechanik ist ein bisschen anders. Die ist auch nicht so schlimm, wie ich finde. Es gibt so eine Zeitalterleiste und die geht immer weiter voran, je mehr Meilensteine abgeschlossen werden. Und dann beginnt irgendwie so Krisenzeiten. Da gibt es 3 Stufen und da werden jeweils Politikkarten freigeschaltet. Und das sind Krisenpolitikkarten. Und da muss man sich aus irgendwie in so einem Set von 6, 7, 8 Karten irgendwie negative Effekte aussuchen. Entweder alle Einheiten kosten irgendwie 6 Gold mehr und was weiß ich. Also irgendwas, oder die Nahrung geht runter, sodass es schwieriger wird, dein Land zu managen. Und gleichzeitig gibt es wohl mehr von diesen freien Städten, die dann alle feindlich sind. Das heißt, das, was vorher mit den Barbaren am Anfang war, wird erst da dann ein Problem. Und in der Tat glaube ich, dass es in dieser Zeit sehr schwierig sein wird, Krieg gegen andere Spieler zu führen, weil man dann intern große Probleme hat.
Aber passiert das zwangsläufig? Also läufst du immer in diese Krise?
Das ist Teil dieses Zeitaltersystems.
Okay, weil das kann ja auch theoretisch eine Skalierungsmechanik sein, dass wenn du sagst, okay, einer rennt davon mit dem Spiel in einem Zeitalter, so dann sagen könntest, okay, aber du hast jetzt halt die übelste Krise von allen und du musst jetzt halt 5 Nervkarten.
Ich glaube, das ist für alle gleich. Wenn jemand das pusht...
Ja, aber das ist ja super gemein, dann ist einer eh schon hinten dran und dann sagst du, okay, weißt du, was du jetzt kriegst? Eine Krise obendrauf.
Ja,
hat niemand gesagt, dass das Leben fair ist, Micha.
Es gibt Nationen, die gehen zu Recht unter.
Ja. Muss ja auch überlegen, wie stark der Gummibandeffekt dann sein soll.
Ja.
Also wenn alle Leistungen entwertet werden, dadurch, dass dann wie bei Mario Kart die blauen Panzer auf einmal fliegen, das fände ich dann auch ein bisschen lame, weil das am Ende des Tages ja immer noch ein kompetitives Spiel ist und die Strategie, die man da reinsteckt, soll ja zum Erfolg führen. Und ich würde diese Stützräder gar nicht haben wollen. Da würde ich mich schlecht bei fühlen.
Aber die Frage ist doch, ist es so schlimm wie nur die blauen Panzer in Mario Kart oder doch die Bonussterne in Mario Party? Das ist schlimm.
Ja, okay, das stimmt.
Sehr schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Das stimmt.
Ich finde, das ist nochmal eine Abstufung. Das ist nämlich die Frage.
Ja, hast du recht.
Was ich mir eher wünsche, ist das, und das, da haben wir ja alle, ich meine, vielleicht auch, weil wir, glaube ich, alle immer noch nicht ganz gut genug sind in Civ 6, wie wir gerne wären. Aber ich hoffe, und es sieht ein bisschen danach aus, als gäbe es mehr Mechaniken, dass die anderen Spieler was gegen den Führenden besser machen können.
Ja.
Weil Civ 6 hat da ja doch eine gewisse Träge manchmal, dass so, okay, wenn zwischen Sepp und mir noch ein anderer Spieler ist, zum Beispiel, und Sepp führt, okay, ich kann jetzt meine Armee zu ihm zu bewegen, dauert schon 20 Runden durch den anderen Spieler. Ja. Und da gibt es halt durchaus Sachen, die potenziell helfen können, wie zum einen die Diplomatie, wo dann halt alle auch den Spieler in dem Bereich sanktionieren können. Also du kannst ja Sachen sanktionieren, wie ich glaube Landwirtschaft oder sowas. Ich habe nicht alles im Kopf, aber angenommen, es gibt zum Beispiel Wissenschaftssanktionen.
Gibt es auch.
Und der Forschungsführende wird dann von 3 anderen Spielern Wissenschaft sanktioniert. Und dann gibt es ja auch diese Befehlshaber, die die Armee zusammenpacken können und die gehen dann auch ein bisschen schneller als die Soldaten für sich. Und dann kannst du, glaube ich, auch leichter sagen, okay, der Spieler da am halben anderen Ende der Welt, lasst uns da mal hingehen. Ja. Weil das ist ja in Civ 6, es geht dann irgendwann wieder, wenn du die Roboter hast, die wieder sehr schnell und auch durchs Wasser gehen können und so. Aber es gibt ja Phasen in Civ 6, ich glaube, wir sind auch alle doof. Das liegt auch daran.
Ja, aber die letzten... nur über die Himmelsrichtung einig sein.
Ja. Aber wir hatten ja immer solche Momente, wo es, okay Leute, das Event dauert noch 2 Stunden. Wir müssten uns jetzt committen auf den Führenden, ja, und den angreifen,
und jetzt,
weil es
schon die
2 Stunden
los
dauern, da hinzukommen.
Ja.
Und ich hoffe, dass Civ 7 das besser macht.
Ja, stimmt.
Ja, zumal du dann natürlich, wenn du dann ankommst, eventuell schon wieder 2, 3 Technologien voran bist und ja, die verteidigenden Einheiten sind dann schon besser als die Angreifenden, die du halt so über endlos lange Zeit nachgezogen.
Aber der Commander kann tatsächlich Verstärkung herteleportieren jetzt.
Das finde ich auch
diese
spannend.
Feldherren können sagen, Verstärkung anfordern, dann wählst du eine Einheit, dann verschwindet die von der Map und erscheint nach 2, 3 Runden bei dem.
Nee, ich glaube nicht nach 2, 3 Runden, sondern der berechnet den Weg, den er normalerweise gehen würde. Und nur, du musst den nicht manuell gehen.
Aber ich glaube, er beschleunigt das schon, oder? Ah, also sonst wäre es ja...
Habe ich falsch verstanden.
Also, okay.
Habe ich anders verstanden.
Ich hatte das so verstanden mit den Steinwallen, dass es wirklich eine Teleportation ist. Also das wurde vorhin so angedeutet. Sie meinten, ja, ist unrealistisch, aber passiert so.
Okay. Aber dann ist das also ja wie bei Dune. Dann kommt da auf einmal der Sandwurm raus und spuckt dir da die Einheiten vor, ja, vor die Kiste.
Gut, dann vielleicht... Ich habe es anders verstanden, aber kann gut sein, ja.
Aber du siehst, du sammelst schon richtig viele Fragen für deinen Termin nachher, Sepp.
Ich habe noch eine andere Frage.
Ich muss kurz sagen, ich wurde outgecallt, dass ich deinen Namen zu lang ausgesprochen habe vorhin. Ich habe zu sehr Sepp gesagt. Das war natürlich eine reine Verunsicherungstaktik.
Ja, aber das ist aber okay.
Bist du verunsichert?
Nee, ich bin nicht verunsichert.
Verdammt nochmal.
Nein, aber eine Frage hätte ich noch zum Krieg, weil im Trail oder in dem 20 Minuten Präsentation haben sie kurz Krieg angeschnitten, dass man Bezirke einnimmt. Wie funktioniert Städteeinnahme? Wie kann ich an 12 Städte kommen? Muss ich dann die Bezirke alle vorher einnehmen und dann erst kann ich die Hauptstadt angreifen, also den Kern angreifen?
Nur einer ummauerte Bezirke. Das ist ganz cool. Du hast jetzt diese Stadtbezirke, um jeden kannst du eine Mauer bauen.
Ja.
Und dann hat deine Stadt halt wirklich Mauer um 3 von 5 Stadtbezirken.
Ja.
Und es gibt nicht mehr dieses Militärlager, sondern das Mauer ist eine Upgrade für erst das Hauptviertel.
Ja.
Und dann kannst du jedes upgraden, was da angrenzt, an einen Bezirk mit einer Mauer. Das heißt, irgendwann kannst du sagen, diese Stadt ist eine Metropole, die hat 10 Stadtbezirke, die alle ummauert sind. Viel Spaß beim Angreifen.
Holy moly.
Aber es kann eben auch sein, dass, scheiße, ich habe zwar 5 Stadtdistrikte, aber das Budget für die Verteidigung wurde leider gekürzt. Wir haben nur eine Mauer. Und dann kommst du da auch ganz gut rein.
Aber du musst trotzdem nur den Kern einnehmen, um die Stadt zu bekommen?
Nee,
oder
alles, was Mauern hat.
Alles, ja,
aber
was Mauern
ist, wenn
hat?
Keine Mauern da ist? Ne? Also ich glaube, du musst die Stadtbezirke einnehmen. Und die Mauern machen das Schwierige.
Nee, ich glaube, wenn du keine Mauer hast, dann kannst du direkt das Ding angreifen und das Hauptding zerstören.
Okay. Mhm.
Ja. Mal ganz kurz zum Verständnis. Die Stadtbezirke sind quasi die Erweiterung. Also es ist ja nicht mehr so, dass du mit Workern die einzelnen Teils so bewirtschaftest, wie du das gerne möchtest, um in Nahrung, Produktion oder was auch immer zu bekommen, sondern du hast dann irgendwann die Möglichkeit, Stadt erweitern. Und dann siehst du deine Option, dann kannst du ein Feld nehmen, wo du einen Nahrungsbonus bekommst oder gehst mehr auf Produktion, kannst an Fluss, Fischerhütten, was auch immer. Und das zählt dann quasi als Bezirk. Ja. Und wenn du aber die Mauer um benachbarte Bezirke machst, erweitert die sich dann zu einer großen Mauer oder hast du dann...
Ja, das sieht dann auch aus wie eine
Gesamtstadtmauer. Cool, ja.
Aber du kannst das nicht machen bei diesen ländlichen Bezirken. Also es geht, die städtischen sind die, die du wie Gebäude baust.
Genau.
Das zum Beispiel Kornkammer ist jetzt ein eigener Distrikt. Du baust dann einen Distrikt, wo die Kornkammer drin ist. Dann kann da noch ein zweites Gebäude rein. Aber alles, was vorher bei Civ 6 Gebäude in der Stadt waren, sind jetzt auch in städtischen Distrikten, die du dafür baust.
Genau.
Und die können Mauern haben, aber nicht dieses Stadtwachstum, weil das ist halt nur irgendein Feld auf dem Land. Das kannst du gar nicht ummauern.
Was ich übrigens so visuell auch ganz ansprechend finde, dass du auch sehen kannst, wenn eine Stadt zu einer Metropole wächst,
ja. Ja.
Weil halt alles ausgelagert ist. Mit Civ 6 hast du dann ja diese Bezirke gehabt. Da hast du ja auch schon ein bisschen gesehen, okay, die Stadt wird größer. Aber du warst immer halt durch diesen Radius eingeengt. Ne? Du hast ja als Stadt dann so einen 3er-Radius gehabt, den du maximal bestellen durftest. Ich weiß nicht genau.
Den gibt es aber immer noch.
Ist es immer nur 3 noch? Aber trotzdem sieht es sehr viel imposanter aus, wenn eine Stadt wirklich groß ist.
Ja. Über einen entscheidenden Punkt haben wir noch nicht gesprochen, nämlich das Überbauen von Bezirken und Gebäuden. Das ist ein ganz wichtiges neues Feature. Sie haben das, er hat einen ausführlichen Vortrag gehalten, wo er uns einen Stadtplan von Rom aus der Antike, Mittelalter und Neuzeit gezeigt hat. War sehr cool, wo er gesagt hat, dass tendenziell Städte immer überbaut wurden. Und so wollen sie das auch designen jetzt. Das heißt, es wird so ein Game Loop sein, dass du am Anfang so mit ländlichen Bezirken, sag ich mal, expandierst. Die werden dann immer produktiver, aber du brauchst dann auch immer mehr Fläche für städtische Gebäude. Das heißt, du wirst über die Zeit hinweg immer wieder überbauen, die Bezirke. Das ganze Distriktsystem funktioniert dadurch völlig anders, aber ich finde es sehr, sehr faszinierend eigentlich, diese Idee.
Und die Gebäude der alten Zeit verlieren auch Teile ihrer Effekte in der nächsten Zeit. Das heißt, du willst auch überbauen. Du willst dann irgendwann sagen, ich bin jetzt im Entdeckerzeitalter, ich will meine antiken Gebäude auch nicht mehr haben. Ich will da was Effizienteres hinbauen. Und da bin ich noch am skeptischsten, weil ich kann mir vorstellen, dass das mega demotivierend und nervig ist, wenn bei jedem Zeitalterwechsel, so, die Städte, die du dir voll aufgebaut hast, die sind jetzt scheiße. Bau mal nochmal neu. Gleichzeitig, und mich würde aber WBs Meinung dazu super interessieren, weil du hast das ja alles sehr verinnerlicht. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass dadurch so ein bisschen dieses wegfällt. Ich sollte schon in der Antike wissen,
genau,
dass dieser Distrikt später was bekommt, was in 6 Feldern Abstand Boni bekommt, was 2000 Jahre später passiert, aber ich sollte jetzt schon puzzeln dafür. Das fällt ja ein bisschen dadurch weg. Ich fand das immer ein bisschen einen sonderbaren Aspekt von Civ 6, aber auch einen, der durch einen großen Teil an Tiefgang und Faszination reinbringt. Was hältst du davon, dass sowas dadurch weniger passiert?
Also bei Civ 6 war das große Problem für Einsteiger, dass dieses Bezirkspuzzlesystem zu Beginn war das einfach eine riesige Hürde, ins Spiel reinzukommen. Ich mache sehr, sehr viele Streams mit Civ 6. Es war immer ein Problem, den Leuten zu erklären, warum ich persönlich das spannend finde, die zu setzen, Bonusse, Boni abzugreifen und so weiter. Und dass das jetzt raus musste, weil es unbeliebt war, ging allein aus Marketinggründen nicht anders. Die Entscheidung war unumgänglich. Insgesamt sind viele Dinge jetzt im Spiel drin, wo man mitbekommt, dass die Entwickler wirklich hingehört haben auf die Kritik. Sepp hat es eben ganz gut erklärt, das Spiel ist wesentlich einsteigerfreundlicher. Es gibt ein cooles Tutorial. Viele kleine Spielmechaniken, die Leute als lästiges Micromanagement wahrgenommen haben und die gar nicht so viel strategische Tiefe hinbringen, sondern einfach nur mehr klicken, sind nicht mehr drin. Straßen werden vollautomatisch gezogen, ohne dass man das irgendwie nachteilig findet. Es gibt immer wieder nicht nur die üblichen Tooltips, es gibt Tutorial-Texte und viele andere Systeme sind deutlich, also es geht weniger um 1000 Dinge im Blick haben, sondern mehr die großen Entscheidungen treffen. Mhm. Und es ist auch einfacher als zuvor, so zu spielen, wie Nils es liebt und eben so schön beschrieben hat, nämlich so naiv, so leicht, das ist nicht doof gemeint,
Punkt.
So ein positiver, naiver Blick.
Ich finde das genau richtig. Sag das gern nochmal.
So naiv.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe dich naiv genannt, aber
die Naivität hat bei mir ausgepeitscht.
Nee, das ist so eine kindliche Unschuld, die du für mich verkörperst, trotz deines Bartes. Manche Leute stehen für bestimmte Dinge. Zum Beispiel, um das Gespräch nur auf ein anderes Niveau zu bringen. Warum spricht niemand den Elefant im Raum an, dass Maurice der Einzige ist, der anscheinend nur mit einem bunten Altersbändchen reingekommen ist hier?
Es ist eine ganz schöne
Frage. Wie wollt ihr jetzt etwa hier mein goldenes VIP-Bändchen kritisieren?
Ja, das, wollen wir.
Das ist gar kein Altersbändchen.
Weil ich glaube, das sind verschlossene Informationen, die dürfen wir nur unter uns besprechen, die dürfen wir gar nicht so in die Öffentlichkeit tragen.
Nee.
Deswegen bewegen wir jetzt nur den Mund und schalten kurz unauffällig in eine Werbung und wir erfahren das von dir. Und dann machen wir weiter. Ich habe nämlich, du hast eine wunderschöne Überleitung für mich geschaffen. Ihr habt alle eine wundervolle, ihr macht die ganze Zeit, ihr fragt sowieso die Fragen, die ich hätte fragen wollen. Aber ich frage dich, Nils, gleich nochmal was. Nach der Werbung und der Geheiminformation, was es mit diesem Bändchen auf sich hat.
Ich frage WB nochmal was, weil der hat sich um die Antwort eigentlich ein bisschen rumgemogelt. Aber gleich.
Ich weiß ja aus sicherer Quelle, dass wir unheimlich smarte Zuschauer und Hörer haben. Und nicht nur aus euren ausnahmslos brillanten Kommentaren weiß ich das, sondern weil uns tatsächlich oft Leute von euch schreiben, die zum Beispiel im IT-, Hardware- oder KI-Bereich arbeiten und deswegen spannende Einblicke ins Gaming mitbringen. Vielleicht gehört ihr ja auch dazu oder ihr macht gerade eine Ausbildung oder ein Studium im IT-Bereich und versucht immer noch verzweifelt eurer Oma zu erklären, was man denn mit so einem Abschluss eigentlich anfängt und dass das schon ein bisschen mehr ist, als nur ihr zu helfen, wenn sie wieder das Internet gelöscht hat. Wäre es da nicht toll, zum Beispiel sagen zu können, dass ihr mit eurer Arbeit helft, ein ganzes Bundesland nach vorn zu bringen und einen Beitrag für 18 Millionen Menschen zu leisten? Vielleicht ist ITNRW ja genau der Arbeitgeber, nach dem ihr sucht, egal ob ihr schon Erfahrung mitbringt oder auch noch nicht. Ich begrüße heute bei mir Nina Knoth, Talent Acquisition Partnerin bei ITNRW. Hallo Nina.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, was man denn bei euch genau arbeiten kann und was ITNRW zu einem besonderen Arbeitgeber macht. Fangen wir ganz grob an. Was ist denn ITNRW für alle, die noch nie davon gehört haben?
Ja, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, kurz gesagt ITNRW, ist der zentrale IT-Dienstleister sowie das Statistische Landesamt des Landes NRW. Wir betreiben, optimieren, administrieren und überwachen ja die grundlegende IT-Infrastruktur des Landes und dies tun wir zusammen mit circa 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Und wenn man bei euch auf der Karriereseite vorbeischaut, dann sieht man, dass es super diverse Möglichkeiten gibt, bei euch zu arbeiten. Ihr seid so ein bisschen die Helden im Hintergrund. Und ich habe es schon erwähnt, man leistet bei euch einen Beitrag für 18 Millionen Menschen. Was sind denn so die Bereiche, in denen man bei euch arbeiten kann?
Ja, tatsächlich handelt es sich bei uns um mehr als nur einen Job. Wie du schon sagst, es sind 18 Millionen. Wir versuchen halt ein ganzes Bundesland vorwärts zu bringen. Es gibt verschiedenste Bereiche, in denen man bei uns tätig werden kann. Data Analytics, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen oder Machine Learning sind nur einige davon. Ja, vielleicht einmal zwei Beispiele aus der Praxis. Wir haben zum einen das Geoinformationszentrum. In diesem werden ja alle Daten aus NRW gesammelt und verarbeitet und danach kostenfrei zur Verfügung gestellt, um einfach faktenbasierte Entscheidungen treffen zu können im Land. Zum Beispiel zu Unfallschwerpunkten, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Ein zweites Beispiel ist die Software Medirig. Durch diese gelangen ja Rettungswagen auf dem schnellsten Weg in das passende Krankenhaus. Die Software wird bei uns entwickelt und ja, das ermöglicht natürlich oder hilft dabei, Leben zu retten.
Ja, das finde ich besonders spannend. Also das sind so die Dinge im Hintergrund, an die man überhaupt nicht denkt, wenn es um so Infrastrukturarbeit geht. Und dann könnte man seiner Oma sogar sagen, Oma, ich helfe Leben zu retten, wenn das nichts ist.
Korrekt.
Jetzt geht's ja, wenn man sich für einen Arbeitsplatz entscheiden möchte oder auch einen Ausbildungsplatz bei euch, da geht's ja oft um mehr als nur die Tätigkeit, die man macht, sondern auch so die Arbeitsbedingungen, die Benefits, das Arbeitsklima, weil man verbringt ja doch einen Großteil seines Lebens auf der Arbeit. Ich kann das bestätigen. Was kannst du über diese Bereiche verraten?
Ja, zum einen für den öffentlichen Dienst zu arbeiten, bedeutet natürlich einen ziemlich krisensicheren Job zu haben. Darüber hinaus besteht bei uns die Möglichkeit, bis zu 80% flexibel von zu Hause aus zu arbeiten. Das heißt, wir haben flexible Arbeitszeiten zwischen 6.30 Uhr und 20 Uhr ohne Kernarbeitszeit. Ja, bezahlt wird nach dem Tarifvertrag der Länder, kurz TVL, mit einer betrieblichen Altersvorsorge. Und ja, man hat die Möglichkeit, sich umfangreich fort- und weiterzubilden. Darüber hinaus kann man Gesundheitsangebote oder Check-ups in Anspruch nehmen oder auch in den Sommerferien oder bei Fortbildungen eine Kinderbetreuung. Ja, abschließend haben viele unserer Standorte auch noch einen kostenfreien Parkplatz sowie eine Kantine.
Das ist ja auch was Feines. Und jetzt wird es ja sicher viele Leute geben, die uns gerade zuschauen oder zuhören und die sagen, das klingt super spannend und es kribbelt vielleicht manchen gerade in den Fingern, sich das mal genauer anzuschauen. Wer genau kann denn bei euch Karriere machen? Wen sucht ihr im Moment? Wer soll sich angesprochen fühlen?
Also bewerben können sich Young Professionals genauso gut wie Berufserfahrene. Wir suchen gerade ganz besonders in den Bereichen SAP Consulting, Systemadministration und der Softwareentwicklung. Man kann sich bei uns aber auch genauso gut auf eine Ausbildung oder ein duales Studium in der IT bewerben. Unser Hauptsitz ist eigentlich in Düsseldorf. Wir haben aber darüber hinaus noch weitere Standorte in Köln, Münster, Paderborn, Oberhausen, Aachen und Hagen.
Und zuletzt eine Frage, die ich immer gern Leuten stellen wollte, die im Recruiting arbeiten, weil das so ein unglaublich geheimnisvolles Feld ist, was man da alles richtig und falsch machen kann und überhaupt. Und du bist ja nun selber Recruiterin. Was sind denn deine wichtigsten Empfehlungen für alle, die vielleicht eine Bewerbung an euch schicken wollen?
Ja, zuallererst würde ich empfehlen, immer Ausschau auf unserer Karriereseite zu halten, also it.nrw/karriere. Dort sind alle Stellen, die wir gerade ja offen haben, ausgeschrieben. Sollte mal nichts Passendes dabei sein, besteht allerdings die Möglichkeit, sich in einen unserer Bewerbungspools einzutragen. Die haben wir für die verschiedensten Bereiche, also einmal für die IT, aber auch für die Statistik und die Verwaltung. Und sobald dann was Passendes bei uns im Haus frei wird, kommen wir ganz automatisch wieder auf die Bewerbenden zu. bewerben. Mhm. An sich kann man sich super easy einfach online, und da das Thema Vielfalt bei uns ja sehr groß geschrieben wird, freuen wir uns natürlich über Bewerbungen von den unterschiedlichsten Menschen.
Ja, danke Denina für die spannenden Einblicke. Danke euch da draußen, wenn ihr zugehört und zugeschaut habt. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann findet ihr all diese Infos, über die wir gesprochen haben, und die aktuellen Stellenangebote unter www.it.nrw/karriere. Ich packe euch die wichtigen Links aber natürlich auch wie immer in die Shownotes, die Beschreibung, den Chat, wo auch immer ihr uns gerade konsumiert.
So, das war eine extrem skandalöse Info, wie ihr an diese Bändchen gekommen seid. Ich bin froh, dass das nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Das erklärt so vieles.
Ja.
Uiuiui. Puh, naja gut, wie versprochen, Frage an Nils. Und zwar haben wir ja schon gehört, also ich nenne das natürlich nicht so, aber deine kindliche Naivität, dein Roleplay, was ich eigentlich ganz charmant finde, weil ich Roleplay auch in jedem Spiel, was es mir nicht erlaubt, eigentlich zu roleplayen. Es ist ganz viel Liebe dafür. Was sagst du denn jetzt zu den neuen Änderungen, die wir noch besprochen haben, gerade so im Bereich Krieg? Weil wenn ich das richtig verstehe, bekämpfst du ja deine Mitstreiter eher aus reiner Notwendigkeit, so von oben herab. Du denkst dir so, ach, ich will ja hier eigentlich nur meine kleine Geschichte spielen, jetzt greifen die mich schon wieder an, jetzt muss ich sie halt aus reiner Notwendigkeit...
Was fällt dir auf diese Nils-Propaganda herein?
Das ist völliger Quatsch. Denn?
Also, ich könnte jetzt natürlich, ich habe jetzt zwei Wege, die ich gehen kann. Das eine ist, ich stelle mich als den Pazifisten dar, der ich bin,
ja,
der immer nur von der blutrünstigen Kampfeslust der anderen dazu gezwungen wird, sich zu verteidigen. Mhm. Oder ich sage, dass ja Rollenspiel auch beinhaltet, dass man ja auch kriegerisch spielen kann.
Ja.
Und letzteres ist ja die Wahrheit, das heißt... ich bin schon sehr neugierig, wie sich das ausspielt dann am Ende. Also es gibt jetzt ja diesen Kommandanten, der auch dann alle Erfahrungspunkte auf sich vereinigt. Also früher hattest du einzelne Einheiten, die dann hochgelevelt wurden, und wenn du die verloren hast, war blöd. Jetzt hast du diesen einen Kommandanten, der wird dann wahrscheinlich sehr zentral und wichtig werden.
Verliert man den eigentlich? Kann man den töten?
Der respawnt.
Der respawnt.
So ja, wie ein General früher.
Der hat einen Cooldown irgendwie und dann respawnt er. Aber man kann es auch mehrere Kommandanten haben. Man kann die, glaube ich, richtig als eine Einheit bauen.
Ja. Ich glaube auch, genau. Ah. Das ist so ein bisschen wie die Gouverneure wahrscheinlich.
Ja, ja.
Dass die jetzt ein bisschen so eine Mischung aus großen Generälen und Gouverneuren.
Bisschen wie bei Heroes of Might and Magic. Und auf einmal können die so Blitze.
Genau.
Ja, also so. Vielleicht keine Blitz, aber sie haben irgendwas Cooles auf jeden Fall. Nee, ich finde es total interessant. Auch eine kleine Änderung im Kampfsystem. Das war ja zwischen Teil 4 und 5 auch schon so eine Revolution. Dass du nicht mehr stacken konntest. Und ich finde auch aus diesen Gründen, die wir vorhin schon besprochen haben, dass es teilweise sehr schwierig ist, Krieg zu führen auf Distanzen, auf Zeit gerechnet. Und es gibt immer wieder diese Zeitalter, wo du als Verteidiger komplett unantastbar bist, weil die Defensivwaffen super imbar sind und es total schwierig ist, anzugreifen. Du brauchst eine massive Übermacht, sowohl quantitativ als auch technologisch, um irgendwie was im Angriffskrieg erreichen zu können. Und ich glaube, wenn man das jetzt komplett neu aufstellt, dann auch die Diplomatie eventuell auch nochmal ein Faktor ist, wann kann ich mir einen Krieg überhaupt leisten, wenn das nicht nur eine Frage deiner Armeestärke ist, sondern wie stehe ich jetzt da im Pantheon der Herrscher, kann ich mir jetzt noch einen weiteren Krieg erlauben, diplomatisch. Also ich glaube schon, dass sich da einiges ändert und dass es sehr interessant sein wird. Und auch noch ein weiterer Faktor, wir reden jetzt sehr Multiplayer-lastig, weil wir in dieser Runde immer die Multiplayer-Schlachten spielen, aber für mich ist Civilization auch ein sehr, sehr großer Singleplayer-Titel.
Ja.
Und das große Problem, was Civilization immer hatte mit dem Singleplayer, war, dass die KI zu wünschen übrig ließ und dass man auf militärischer Art und Weise relativ leicht zum Ziel kam, weil dieses Micromanagement der Einheiten durch die KI sehr schlecht war. Mhm. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Weiterentwicklung in dem Bereich, dass du auch das Gefühl hast, es ist eine Herausforderung, als Feldherr gegen eine gegnerische Armee anzutreten. Weil oft war es so, du warst zu mächtig, dann haben sie dir den Krieg erklärt, haben ihre Armee in einer Welle zu dir geschickt, die wurden alle weggepflückt und dann hatten sie nichts mehr und dann bist du bei denen einmarschiert und hast dann deren Gebiete genommen, was alle anderen doof fanden, obwohl du dich eigentlich nur verteidigt hast. Also, dass die Dynamik ein bisschen verbessert wird für Singleplayer, das würde ich mir wünschen.
Mhm. Aber Schwierigkeitsgrad erhöhen hilft auch.
Nee, hilft ihm nicht. Das ist das Problem, weil Schwierigkeit erhöhen hat eher dafür gesorgt, dass die KI Vorteile hatte, in puncto, was ich, Produktion oder irgendwelche Boni hatte, die du nicht hattest, aber sie hat nicht wirklich höhere Intelligenz auf dem Schlachtfeld bewiesen.
Ah, okay.
Also, das war leider nicht der Faktor, der beeinflusst wurde.
Okay.
Ich greife nochmal auf. Ich spüre noch viel Wut von Maurice auf der linken Seite. Du hast gesagt, du wolltest auf jeden Fall Writing Bull nochmal zur Rede stellen.
Ja.
Das wäre jetzt deine Chance.
Nee, weil du hast ja sehr diplomatisch ausgedrückt, warum diese Änderungen in Sachen ein bisschen Vereinfachung und so notwendig waren. Du hast nicht wirklich gesagt, ob du sie gut findest. Glaubst du, du wirst damit Spaß haben, weil Leute wie du sind ja auch eine sehr wichtige Zielgruppe von einem Civilization.
Man muss Leute auch, wie du?
Ja, die krassen Leute, was halt Sepp sagt, der halt so gut ist wie wir alle anderen zusammen. Mich wird halt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich finde das nett so, aber ich kann mir vorstellen, WB wird es richtig scheiße finden, weil er doch genau das so perfektioniert hat, diese Kunst.
Also wie ist das, wenn man so krass ist?
Wie ist das, wenn man so krass ist?
Wie findet man die Balance?
Und dann
also ich bin ein völlig, völlig untypischer Civilization-Veteran, weil normalerweise Leute, die das vorige Spiel rauf und runter gespielt haben aus dem FF können, die sagen dann zwar, oh, es kommt ein neuer Teil raus, aber das kann ja nicht so gut werden wie das alte, weil das ist ja was Neues. Und so bin ich halt nicht. Ich weiß, man denkt eher, das ist der ältere Herr, der sich gegen das Neue
spricht. Ich habe dich wirklich schamlos in dieses Klischee eingeordnet.
Ich will niemals unterstellen, dass es mitschwingt, kleiner Maurice, aber so ein bisschen habe ich das herausgehört. Und da ticke ich ganz anders. Also ich freue mich, ich freue mich, wenn Civilization das sich jetzt so drastisch neu erfindet. Ich finde das so cool. Ich finde diesen Riesenschritt und dass ich nicht genau weiß, was jetzt kommt. Und dass ich was Neues kennenlerne, dass ich neu gefordert werde. Das Spiel mich ja angekündigt werden, die wir im Augenblick nur in der ersten Epoche in dieser Demo-Version spielen können, bei dem wir aber noch nicht wissen, wie es spielt sich in der zweiten wie in der letzten Epoche, dass wir das noch nicht absehen können, dass wir jetzt monatelang im Ungewissen bleiben, spekulieren, raten, hoffen, bangen, dass wir über den Zustand der KI reden, ohne zu wissen, was dabei rauskommt und trotzdem das spannend findet. Das ist genau die spannende Phase vor dem Erscheinen eines gigantisch
so viel
neuen
Content.
Civs, das einen gigantisch so neuen Schritt hat. Eines revolutionären Civilizations.
Ja.
Civ 6 war evolutionär, Civ 7 ist revolutionär. Und ich stehe vorne mit auf der Barrikade und schwinge die Fahne und hoffe darauf, dass ich überwältigt werde von etwas, bei dem ich noch nicht genau weiß, was kommt.
Ja. Dann tat ich ungestümer, vorurteilbehafteter Jungspund dir hier Unrecht.
Das klingt ja wie Shakespeare gerade.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Das könnte ja original aus Shakespeare sein.
Shakespeare ist ungestümer Jungspund.
Ja, wirklich.
Wir reichen ihm das Messer.
Ich würde
gerne ganz kurz einfach nur recht geben, bevor ich nochmal Kontroversen entfache.
Ich hätte dich nur eingeleitet, aber du kannst auch einfach loslegen.
Ich rede auch einfach, aber vielen Dank, das wäre sehr nett gewesen. Weil ich finde tatsächlich, dass sie überraschend mutig sind für Civilization-Verhältnisse und dafür, wie man normalerweise mit so einer großen Serie umgeht, weil ja, dann machst du halt iterativ da ein bisschen, dann drehst du da ein bisschen an einem Rädchen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich so viele Veränderungen wagen. Umso besser für uns, weil es natürlich viel diskutiert wird, ne, was wir jetzt auch gerade machen und weil es viele Dinge gibt, wo man vielleicht auch sagen kann, wird nicht jedem gefallen. Ne. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Kulturwechselfreund, weil ich spiele halt dann meine Wikinger bis in die Moderne, damit ich in meiner persönlichen Geschichte halt dann den Atomkrieg der Wikinger entfesseln kann. Das ist halt das, was ich dann hinterher auch gerne an der Kaffeemaschine erzähle und dann nicht irgendwie die Ägypter zu den Römern, zu den Songhai, zu den Brasilianern oder wie auch immer. Also da fehlt mir dann am Ende die Identifikation. Was mich überrascht hat tatsächlich daran, was sie jetzt präsentiert haben und was ihr auch ein bisschen an Geschichten von diesem Anspielen mitgebracht habt, ist, dass viele Dinge auf mich aber noch nicht vollends ausgereift oder durchdacht wirken. Und dazu gehört zum Beispiel diese Krisenmechanik, weil die einfach sehr gamey ist. Wisst ihr, was ich meine? Also man wählt Spielkarten. Du hast dieses Spielkartensystem, du musst dir eine Karte nehmen, die dir Mali bringt. Aber das ist nicht organisch irgendwie im Spiel verankert, sondern ist das Spiel, das dir sagt, weißt du, Junge, Micha, es ist Krisenzeit, jetzt musst du eine Karte wählen. Ne? Es ist nicht wirklich eine Geschichte, es ist kein Storytelling. Nicht so auch wie ein Stellaris macht, das dann sagt, hey, weißt du, was du jahrelang erforscht hast? Verbotene Technologie, deswegen sind die Roboter jetzt intelligent und bringen dich um. So ein bisschen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen ein Teil der Handschrift von Ed Beach als Designer.
Genau.
Weil ich finde, diese gewisse Gaminess, die hatte Civ 6 auch schon.
Exakt.
Dass manche Boni so sehr wie, das ist eine gute Spielmechanik, wirklich intuitiv begründbar ist es eigentlich nur, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, warum eigentlich jetzt jede Universität am besten zwischen 5 Bergen bauen. Das ergibt ja ein sehr gutes Spiel, ne? Aber ich finde auch Civ 7 reduziert das,
extrem,
aber es ist schon immer noch an manchen Stellen da, das stimmt.
Also ich finde auch, das ist genau der Punkt, den ich an Civ 6 nicht mag. Ich bin ja so ein bisschen Civ 6 Muffel. Das hatte so viele so eine Gaming-Mechaniken. Und ja, die Politikkarten sind noch drin geblieben und die Krisen, da gibt es das jetzt auch. Aber wenn man sich das gesamte Bild anguckt, ist das Spiel ein totaler Gegenentwurf. Es fühlt sich viel simulativer an als Civ 6. Und das ist das, was mich total erfreut. Ich war, ehrlich gesagt, total enttäuscht, als ich gehört habe, dass At Beach wieder das nächste Spiel macht. Weil ich hatte mir gehofft, neuer Entwickler, das hieß immer so, jeder Entwickler hat nur ein Civ in sich. Und das war total überraschend, dass er es jetzt macht. Und ich dachte, ach Gott, nochmal sowas. Und deswegen war ich total begeistert, als er mit einem Gegenentwurf zu seinem eigenen Spiel kam. Das habe ich ihm nicht zugetraut, muss ich sagen. Dieser Entwickler macht so ein Spiel, als ob er gesagt hätte, als ob da jemand käme, so, mir hat Civ 6 nicht gefallen, ich mache jetzt mal ein richtiges. So fühlt sich das an.
Es ist wirklich witzig. Er hat auch selber gesagt, am Ende von Civ 6 hatten die Designer manche ihrer eigenen Sachen, da hatten sie schon selbst ein bisschen satt, so am Ende der Entwicklung.
Ich habe ihn darauf angesprochen und er meinte, wahrscheinlich konnte nur er diesen Schritt gehen, weil sozusagen er einmal ein Civ gemacht hat und bewiesen hat, dass er es kann, dass es gut läuft. Und das Standing hat, um so einen revolutionären Schritt einzuleiten.
Ja, dann hat Sid gesagt, komm, mach doch nochmal eins, jetzt darfst du. Ja. Lass mal richtig einen raus, Ed. Kann sein. Merb und ich haben eine Idee entwickelt.
Da wollte ich schon die ganze Zeit fragen, weil ich habe ja gehört von dir. Ach so, du bist immer ganz verunsichert, wenn ich versuche, dich einzuleiten.
Sorry.
Entschuldige, ich wollte es nur ein bisschen abholen, weil du mir erzählt hast, dass ihr habt ja vorher schon irgendwie eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, unendlich lang bei uns am Stand abgehalten.
10 Minuten?
3 Stunden, sagt ihr. Ich war zwischendurch 3 Stunden weg, dann kam ich wieder, ihr habt immer noch geredet.
Da waren wir zwischendurch auch weg.
Ja, natürlich. Ihr habt die ganze Zeit schon vorab über Civ geredet am Stand und da hast du mir verraten, ihr habt auch ein Civ 7 entwickelt. Und wenn wir jetzt sagen, ist das der richtige Entwickler für Civ 7, vielleicht seid ihr beide es. Also legt mal los.
Ja, wir haben nicht auch ein Civ 7 entwickelt, wir haben das bessere Civ 7 entwickelt.
Natürlich, entschuldige.
Muss man sagen, gerade aus diesem Gedanken raus, dass es halt sehr gamey ist in vielen Mechaniken oder in vielem, was es gezeigt hat, haben wir gesagt, was für uns viel logischer wäre, als beispielsweise Augustus über 3 Kulturen hinweg zu spielen. Der Anführer ändert sich ja nicht. Man entwickelt ihn oder sie dann zwar weiter, aber es ist dann immer dieselbe Figur über die Jahrtausende, wie es ja früher auch schon war. Das ist die eine Sache, von der sie nicht loslassen wollen, so revolutionär sie auch sind. Da kommt man nicht von weg. Aber was wäre denn, wenn man, um das auch organischer zu gestalten, statt eine Figur zu spielen, eine Dynastie spielen würde? Ein bisschen so wie in Old World, dass du halt natürlich, klar, natürlich auf einen größeren Zeitraum ausgedehnt über die Jahrtausende hinweg, aber dann fängst du halt beispielsweise mit Augustus an und spielst dann irgendwann als seine Tochter weiter, die wieder andere Eigenschaften hat. Die anderen Völker ändern sich genauso. Dann hast du vielleicht ein super gutes Verhältnis zu Kleopatra, aber irgendwann ist ihr Großneffe dann der Herrscher dieser Kultur, der total ehrgeizig und expansionistisch und militaristisch ist. Und das hätte auch nochmal, finde ich, wäre eine coole Grundlage, um halt diesen Völkern mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, um dann noch so eine coole Ebene oben drauf zu legen, wie sich halt auch der Charakter von Gegnern und von Völkern, Fraktionen ändern kann über eine Partie hinweg. Und es wäre damit vielleicht auch organischer einbaubar, was eine Krise ist. Denn wenn dann beispielsweise, es wechselt dann irgendwie zum großen Neffen, der halt eine militaristische Agenda hat von einem ehemals pazifistischen Imperium, und plötzlich bist du in einer Krise, weil all deine Leute umdenken müssen, die Wissenschaftler sagen, was, wir müssen jetzt hier Krieg führen, wir haben keinen Bock mehr auf dich, dein Reich ist irgendwie im Aufruhr, im Tumult, und dadurch ist es auch eine organischere Erklärung für so eine Krise, als einfach nur zu sagen, weißt du, was du am Ende von dem Zeitalter siehst? Eine Arschkarte. Ne? Also, das war so unsere, ich meine, das haben wir vorhin in 10 Minuten entwickelt. Ich glaube, Ed Beach hat da mehr Zeit reingesteckt.
Ich finde es großartig. Ich finde das eine richtig gute Idee.
Ich finde es auch gut.
Also, der Fokus geht ein bisschen weg von so Humankind. Was macht die Genre-Konkurrenz? Ja. Das ist ja auch immer so ein gegenseitiges Befruchten. So. Die gucken bei Civ ab, dann guckt Civ, okay, die trauen sich was Neues, dann nehmen wir das. Das wäre so Crusader Kings eher in die andere Richtung geguckt. Ja. Aber ich finde die Idee super, auch cool. Weil du dann eventuell die Option hättest, in andere Völker rein zu heiraten und zu sagen, pass auf, du führst keinen Krieg mit denen. Du kannst die diplomatisch auf die Art und Weise in dein Reich integrieren, dass du vielleicht sagst, pass auf, ich heirate die Anführerin oder den Anführer des anderen Volkes, und dann hast du als Nachfahren einen Mischmasch aus beiden und musst dann dich immer wieder auch drauf einstellen, weil du nicht genau weißt, was am Ende bei rauskommt und so. Finde ich eine super Idee.
Ich finde die Idee nicht super. Also mir gefällt sie überhaupt nicht.
Ich wollte es gerade fragen, du hast ja, so unzufrieden ja, geatmet gerade.
Ja, wenn Micha eine Idee vorschlägt, sie gefällt mir nicht, verändert sich meine Atmung, mein Pulsschlag.
Ja, ja.
Generell habe ich starke physiologische Auswirkungen auf Ideen, die ich komisch finde halt. Ne?
Ja, das tut mir sehr leid.
Aber solange ich nicht umfalle, ist alles gut. Aber das Problem ist folgendes. Bei Old World, einem herausragenden Spiel, da funktioniert das mit der Dynastie und mit dem Verändern der Familien, weil das glaubwürdig ist. Du bist in einer Epoche, die sich nicht verändert. Civilization erzählt die Menschheitsgeschichte nach. Ja. 4000 Jahre in der Vergangenheit, 2000 Jahre oder mehr in die Zukunft. Natürlich hast du im Augenblick einen unsterblichen Herrscher oder eine unsterbliche Herrscherin, und das ist Quatsch. Aber wenn es stattdessen eine Dynastie gibt, wo die Leute dann hunderte von Jahren leben, dann einen Sohn oder eine Tochter haben, die macht das weiter, das wird dadurch genauso, es ist genauso unrealistisch wie zuvor halt. Bei stattdessen nehmen die halt den anderen Weg, und da gehen sie dann ein Stück Richtung Realismus mit dem Wandel der Kulturen. Auf eine Art und Weise, die vernünftiger ist, als wie es bei Humankind war, weil da wechselte einfach in irrem Tempo eine Kultur nach der anderen, und du jagtest auch rund um den Globus von einem Kontinent zum anderen, von Afrika nach Japan, nach Nordamerika, Indianer, Ureinwohner, zurück nach Afrika und dann wieder zu den Wikingern. Das war irgendwie irre. Da trat überhaupt keine Immersion auf. Und jetzt, und das ist noch nicht so richtig deutlich geworden, ich erwähne es mal, ist so eine Spielmechanik drin, du kannst deine Zivilisation ändern, du musst es aber nicht. Also du musst natürlich eine andere Ziff wählen nach dem Epochenwechsel, aber du kannst, wenn du möchtest, und das wird auch automatisch vom Spiel freigeschaltet, eine Zivilisation nehmen, die super cool passt, entweder zu der Ziff, die du vorher hattest, die in diesem Kulturraum auch bleibt. Du kannst auch eine neue Zivilisation bei einem der beiden Epochenwechsel nehmen, die zu deinem Leader passt, zu deinem Anführer. Also dessen Stil, dann wird er automatisch freigeschaltet, den Anführer, der dazu passt. Also dir werden vom Spiel bestimmte Dinge freigeschaltet, durch die du immersiv spielen kannst. Du musst es aber nicht, du kannst auch die andere Gruppe der Spieler haben, stattdessen auf einen Wandel setzen, Ressourcen ausbauen, dann werden die Mongolen freigeschaltet, ihre Pferde und so weiter. Und dieses System finde ich eine sehr coole Möglichkeit, dass man uns die Freiheit lässt, immersiv zu spielen, auf die eine Weise oder einfach so ein bisschen min-max-mäßig orientiert auf Ergebnisse oder einfach mal was Neues wagen. Aber dadurch, dass man eine Dynastie hätte, würde nichts sich realistischer anfühlen, überhaupt nichts, weil es halt in dem Konzept Menschheitsgeschichte genauso bekloppt wäre wie zuvor mit dem unsterblichen Einherrscher, den du hast.
Also ich stimme dir auch schlecht zu.
Wollte ich kurz sagen.
Ich wollte nur sagen, ich finde die auch sehr schlecht.
Ja, wir halten fest, Nils hasst es auch.
Ja. Also weißt du, weil wir haben ja gerade gehört, dass WB eigentlich gerade für seinen Typus Spieler sehr weltoffen ist und so, aber du, Micha, hast es jetzt doch geschafft und wird mit eurer Idee etwas vorzuschlagen, was er scheiße fände. Das ist auch eine Kunst. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ich muss auch sagen, Nils hasst explizit deine Idee, Micha, glaube ich. Er hat gesagt, ich hasse es auch Micha. Ich glaube, der Teil, der von Mörpes ist okay.
Ja. Ich habe ihn mir noch gar nicht genannt. Also meiner leitet sich dann quasi sogar noch aus einer bestehenden Spielmechanik
jetzt ab. Kommt's.
Also jetzt habe ich noch was ihr hassen dürft. Und zwar, wir haben ja diese Legacy Passes, also diese Vermächtnispfade. Und mir kam der Gedanke, das sprang mich sofort an, warum haben sie eigentlich es nicht so gemacht, dass die Anführer sich unter Umständen aus diesen, zum Beispiel, es gibt ja Forscher oder diese Forschungsbereich, Wirtschaftsbereich, Militärbereich und... Was war das letzte nochmal?
Kultur.
Ökonomie.
Bitte?
Wirtschaft. Kultur. Und meine Idee war, man hätte theoretisch auch Anführer, je nachdem, was du am meisten entwickelt hast in deiner eigenen Zivilisation aus diesem Legacy Pass, den du am meisten entwickelt hast, gebären können und sogar noch Umstürze provozieren können, wenn du zum Beispiel jetzt plötzlich mehr Militär entwickelst, wo du vorher vielleicht einen Kulturanführer gehabt hättest, so eine narrative Geschichte hätte man daraus stricken können. So, jetzt gibt's einen potenziellen Bürgerkrieg und dann musst du was dagegen machen, musst vielleicht dafür Karten spielen, um das dann wiederum abzumildern. Das wäre aus meiner Sicht eine organische Idee gewesen, aber ich weiß jetzt schon, so wie ihr guckt.
Nein. Nein.
Also ich finde die super.
Wir dürfen nicht vergessen, dass das größte Problem bei diesem Kulturenwechsel ist, das ja jetzt schon besteht, wie man den Spielern das vermittelt, dass sie sich damit identifizieren.
Und damit, daran ist Humankind gescheitert. Und ein ganz wichtiger Punkt für Civ 7 ist, dass der Anführer gleich bleibt. Ja. Sie haben ausdrücklich gesagt, sie haben geguckt, was wird in den Foren geschrieben, auf Discord geschrieben, wenn die Leute über ihre Spielerfahrung sprechen. Und die, so hat Ed Beach es erklärt, sie sprechen dann darüber, ach, Alexander, mein Nachbar, der greift mich immer an, das nervt mich. Oder, keine Ahnung, Genghis Khan ist so ein Idiot. Das ist sozusagen offenbar für viele Spieler der Fixpunkt. Und der Fixpunkt muss bleiben. Und dann ist es vielleicht erträglich, wenn die Kultur die Zivilisation wechselt. Das wird ein spannender Punkt sein, aber das ist einer der wichtigen Pfeiler, um die Immersion der Leute noch zu bewahren, dass sie eine einheitliche Kultur, Zivilisation
haben. Aber ja auch, um halt eine Übersicht zu schaffen, wenn du während des Spiels, während deiner 9 Stunden, wenn jeder von uns 7 3 unterschiedliche Anführer hat, die unterschiedlich aussehen, unterschiedlich heißen.
Ja.
Du weißt gar nicht mehr, wer war denn jetzt wer. Oh Mist, jetzt habe ich den Falschen angegriffen, weil auf einmal bist du nicht mehr Augustus, sondern...
Ich mein, aber das war Crusader Kings auch nicht anders. Da bist du ja auch ständig irgendwer anders und der Titel ändert sich. Und
ja, aber da ist die Übersicht halt schon noch geografisch besser, finde ich. Und also da hast du mehr so dieses das Reich bleibt ja das Gleiche. So, also... Weiß ich, ja.
Das müsste natürlich, also jetzt reden wir die ganze Zeit über Ideen, über ein anderes Spiel, nicht mehr über Civ 7.
Genau.
Aber ich finde es wirklich eine interessante Idee, die man weiterspinnen könnte, wenn du halt sagst, okay, du hast einen Herrscher, das Volk bleibt das gleiche, das Land bleibt das gleiche, die Farbe bleibt die gleiche, aber du hast regelmäßig einen Herrscherwechsel und dann kannst du auch sagen, du hast 3 Kinder zur Auswahl, der hat mehr kulturelle Inspiration, der ist eher kriegerisch, der ist eher forschend. Und kannst du auswählen, und dann haben die noch sowas wie Fruchtbarkeitsfaktor. Das heißt, wenn du den nimmst, kriegst du bei der nächsten Auswahl 4 Kinder. Wenn du den nimmst, aber nur 2, sodass deine Auswahl dann wieder eine geringere ist. Also ich glaube, man kann da schon cool, also ich bin bei euch.
Steckt viel drin. Sehr
interessant. Nils, du musst Old World spielen.
Fantastisch.
Da ist das nämlich.
Aber ich spiele nur Civilization, weil ich es liebe.
Aber vielleicht nochmal, um auf das Aktuelle zu kommen. Gab es schon Eindrücke zum Singleplayer, dass da vielleicht in dem Bereich noch was Neues geplant ist, beziehungsweise eine Erweiterung, dass man mehr, weiß nicht, Singleplayer-Kampagne spielen kann, um halt kulturell was mitzubekommen, mehr Szenarien, das haben sie ja im letzten Teil so ein bisschen mit reingebracht, dass man so Szenarien
unterschiedliche machen kann. Das eine, was es jetzt mehr gibt, ist, es gibt so kleine Eventfenster, die sind sehr banal, die erzählen so kleine Mini-Geschichten. Und da triffst du immer eine von 2 Entscheidungen, die dann einen kleinen spielmechanischen Bonus geben. Das Lustige ist, einer von uns hatte das gefragt. Sie haben sehr viele davon geschrieben, die, warst du das? Ja, sehr gut, gute Frage. Die sich dann auch auf sehr konkrete Sachen beziehen, wie als ich zum Beispiel meine Stadt erweitert habe und eine Dattelressource verbessert habe, habe ich ein Event bekommen, ein Bauer und ein Soldat prügeln sich um Datteln. Wie willst du das regeln?
Ja, cool.
Oder wenn du Ägypter bist und die Schrift hast, dann gibt es ein Event zum Thema Hieroglyphen. Ich finde das ganz nett. Die sind nämlich so banal, gar nicht so kontextabhängig, aber so ganz klein. Die stören dich nicht im Spielablauf, die verändern jetzt auch nicht viel.
Aber ist das nicht, also Ara hat das ja auch, oder viele Spiele haben das ja, ist das nicht trotzdem was Gefahr läuft, sich dann halt ständig zu wiederholen?
Ja.
Weil in den ersten 2 Partien dieser Dattelstreit denkst du noch,
ist ja
lustig, werden
sie das? Gott sei Dank stört es nicht so wie bei CK3 jetzt mit den Mega-Events. Da klickst du einmal drauf, wählst aus, das sind 3 Sekunden.
Ja. Also ich weiß halt von Humankind, da waren es halt auch immer dieselben Events und irgendwann dann kann man...
Vielleicht kann man sowas ja dem Multiplayer dann nachher ausmachen, auch schnelles Ziehen, was man gestern so in den Videos gesehen hat, da gehen einem ja die Haare zu Berge, wenn man Multiplayer spielt, wie langsam dann die Einheiten und alles zieht, das ist ja hoffentlich dann im Multiplayer, kannst du bestimmt noch irgendwas einstellen, dass es vereinfacht ist.
Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zur Map. Also was ja auch immer so gefordert wurde, ist Stichwort Vertikalität, so ein Wort, was dann auch inselbegabt ist, für dieses Spiel offensichtlich nie vorher benutzt. Wie ist so euer Eindruck, wird die Map mehr ins Spielgeschehen einbezogen, in dem Sinne, dass jetzt vielleicht ein Hügel nicht nur einen kleinen Angriffsbonus, sondern einen Verteidigungsbonus gibt, sondern werden die sehr viel relevanter werden? Also dass man, was ich, eine Einheit, wirklich eine Bogeneinheit auf einer Klippe positionieren kann, die du dann als Fußsoldat gar nicht erreichen kannst oder so. Also habt ihr da schon Erfahrung mit gesammelt?
Ja, das ist genau, wie du beschreibst. Sie haben ja jetzt mehrere Ebenen, oder wie bei Humankind auch. Und das heißt, tatsächlich gibt es so Bereiche, Klippen, die du nicht durchziehen kannst, und da oben kann jemand stehen. Ja.
Ja.
Also aber umgekehrt beim Städtebau spielt es ein bisschen weniger eine Rolle, weil zum Beispiel, ich meine, wir haben es bislang nicht gesehen, vielleicht kommt das noch, aber dadurch, dass du keine Baumeister mehr hast, kannst du zum Beispiel keine Wälder mehr roden. Das heißt, gewisse Sachen spielen etwas weniger eine Rolle und weil du auch ja langsamer deine Stadt verbesserst. Aber es spielt schon noch eine Rolle. Du hast dann immer noch Nachbarschaftsboni, du hast immer noch das hier auf den Wald zu verbessern, ergibt da ein Sägewerk. Aber auf wirtschaftlicher Basis spielt die Map teilweise sogar dezent weniger eine Rolle als vorher. Immer noch wichtig, aber es gibt ein bisschen weniger, wo du sagen kannst, auch du baust die Straßen ja nicht mehr manuell und so. Also solche Sachen, ein bisschen Einfluss auf die Map von deiner Seite hast du ein bisschen weniger als vorher.
Ich habe auch, bemerkt, dass der Geländetyp da keine Auswirkung mehr auf deine Bewegungspunkte hat. Also du kannst als Doch. Scout, ja, ist das noch so?
Ja.
Weil eben, als ich gezockt hatte, hatte ich das Gefühl, das war dem egal, ob er durch den Wald oder eine Ebene läuft.
Da hat sich nichts geändert, meines Erachtens.
Ich hatte das Gefühl, es ist jetzt so, dass wenn es ein Hindernis ist, beendet das den Weg sofort, also über einen Fluss oder sowas. Ob es immer noch so gibt, manche Teils kosten mehr, du kannst trotzdem aber durchgehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du darauf geachtet?
Nee, aber am Anfang hat man ja eh nur mehr zwei Felder, die man ziehen kann. Und wenn das zwei kostet, den Fluss überqueren, ist halt Schluss.
Ja.
So war es ja bisher auch immer.
Schluss ist so ein gutes Stichwort. Ah. Ich warte seit 5 Minuten drauf, dass jemand Schluss sagt und kann mich sagen kann, Schluss ist so ein gutes Stichwort.
Wenn wir es nicht gesagt hätten, hätten wir das
wäre
immer weiter
gewesen.
Verdammt.
Geil. Die Sache ist, es ist halt so ein legendärer Talk. Da kann halt nur eine Sache irgendwie wirklich natürlich diese Runde beenden, nämlich Uhrzeit. So was Weltliches wie Uhrzeit.
Krise und Zeitalter. Ah.
Krise und Zeitalter, richtig. Nämlich Krise und Zeitalter wechseln. So, wir wechseln jetzt das Zeitalter. Nee, weil es gibt, wir könnten noch Stunden weiterreden. Ich fand das ganz herrlich mit euch. Ich habe mir übrigens auch, weil der Talk so legendär ist, zum Abschluss 3 Sätze aufgeschrieben, falls wir Merch verkaufen wollen, explizit von diesem Talk heute. Und ich habe mir 3 Sätze aufgeschrieben, die toll auf T-Shirts aussehen würden. Nämlich Nummer 1, jeder hat immer nur ein Ziff in sich. Finde ich schön. Nummer 2, wer die Elefanten hat, hat halt rasiert. Und Nummer 3, wenn Rom fällt, falle ich mit. Ich finde die alle 3 top. Ich würde T-Shirts davon einmal anbieten.
Letzterer vor allem ist wirklich
ja.
Für die ganze Denk ans Römische Reich Zielgruppe. Wir erreichen so viele damit.
Ja. Absolut, absolut. Ich danke euch allen 7. Es war wirklich eine riesige Freude mit euch. Und es wird ja noch mehr zu Ziff geben in den nächsten Monaten. Es wird ja dann auch irgendwann mal rauskommen. Und ich wäre absolut in Ekstase, wenn wir das nochmal wiederholen könnten. Vor allem rate ich euch da draußen allen, schaut bei diesen fantastischen jungen Männern vorbei, bei jedem Einzelnen bitte, gleichzeitig, auf 7 Bildschirmen.
Ja.
Und lasst euch berieseln, schaut, welche Botschaft dabei rauskommt, welche versteckte Botschaft ihr... Oh Gott, Nils hat schon ein T-Shirt.
Guck mal, ich hab geschenkt, was ist Edding? Magst du draufschreiben? Guck mal hier, wenn Rom fällt, dann falle auch ich, oder?
Ja. Ja.
Guck mal, kannst du, gönn dir.
Machen wir gleich. Das
hatte schwarz
ich
auf schwarz.
Das verschenke ich jetzt.
Das ist nee, ja
schreib
auf.
Dann kannst du dir das schenken.
Ja.
Sie ist noch Fan der ersten Stunde.
Okay. Ja.
Machen wir. Und dann, ich schreibe. Mach ja, ich mal zu Ende, Entschuldigung.
Von diesem Talk hier vor allem bin ich Fan der ersten Stunde. Ich fand den schon cool, da gab's den noch gar nicht.
Wurde eigentlich unsere T-Shirt-Geschichte schon erzählt in diesem Programm?
Oh mein Gott.
Haben wir eine Strategie, wie wir damit umgehen?
Ich möchte sie gerne hören. Mir wird gerade aber von einer mysteriösen Stimme, die ich nicht näher benennen darf, wird mir gesagt, wir können die Geschichte nicht in diesem Slot erzählen.
Okay.
Aber vielleicht im nächsten. Wir werden uns ja hier auch nochmal wiedersehen. Richtig, wir werden uns ja auch nochmal wiedersehen. Aber ich sage schon mal vielen Dank euch allen. Nils druckt in der Zeit schon mal das T-Shirt fertig. Und vielen Dank euch da draußen und den Leuten, die uns hier live zuschauen. Es war eine ganz besondere Freude.